Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Abend. Supernatural und dann noch Epiphanie, das ist ja schon ein Mega-Ding. Zum einen, ja, immer über das Supernatural überhaupt zu reden und eben, wie du gesagt hast, Sebastian, vorhin über das Fremdwort Epiphanie. Ihr kennt das alle, ich habe vorhin auch mal einen Test gemacht. Was heißt denn Epiphanie? Und die Antwort war, weiß nicht so genau. Und dann war irgendwas mit Epiphanias. Hat das irgendwas mit Ostern zu tun? Ja. Also Epiphanias kennt ihr auch, das Erscheinungsfest. Also eigentlich im christlichen Sinne heißt Epiphanie Erscheinung Gottes. Wo und wie begegnet uns Gott oder erscheint uns Gott? An vielen kleinen Stellen im Herzen. Wie mächtig und groß ist das, wenn Gott dir begegnet? Und wie oft ist dir Gott schon intensiv begegnet oder ist er dir noch nie so richtig begegnet? Wir wissen, dass Gott uns durch den Heiligen Geist begegnet, dass er uns berührt, dass er uns bewegt, dass er in uns kommt. Aber ist das schon Epiphanie? Irgendwie schon, aber irgendwie gibt es auch noch ganz andere Erfahrungen. In unserem Bibeltext, den ich für heute bekommen habe, sieht die Sache ganz interessant von einem anderen Blickwinkel aus. Es ist nämlich die Geschichte der Epiphanie von einer mächtigen Gottesbegegnung und sozusagen nebenbei fallen da noch ganz viele interessante andere Informationen ab. Es geht um das Gipfeltreffen, das Jesus erlebt hat mit seinen drei Jüngern, die er mitgenommen hat auf dem Berg Tabor. Und da lese ich euch die Geschichte aus Lukas 9 vor, 28 bis 36. Da heißt es, etwa 8 Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus mit seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Also wirklich supernatural, eine ganz unglaubliche Geschichte. Jesus nimmt 3 seiner Jünger mit, Petrus, Jakobus, Johannes. Und das sind die Jünger, die schon ganz interessante Sachen vorher, aber auch nachher mit ihm erlebt haben und erleben werden. Zum einen waren sie dabei, als Jesus zum ersten Mal den Tod überwunden hat, indem er im Haus des Jairus dessen Tochter ins Leben zurückholte. Und zum anderen waren es die 3 Männer, die er ausgesondert hat im Garten Gethsemane, um mit ihm noch weiterzugehen, um mit ihm zu beten in der schwersten Stunde seines Lebens, dass sie ihm beistehen würden. Die nahm er jetzt also mit auf diesen Berg Tabor. Ich war da auch schon mal oben und habe da eine ganz fantastische Erfahrung gemacht. Auch es war keine Epiphanie, aber schon ganz lang her, als ich auf einer Israelreise war und da oben, dann hatten wir so einen Führer, der sagte, also wenn ihr da oben seid, bitte ganz still sein, nicht reden. Das ist ein Ort der Stille. Und unsere ganze Gruppe, als sie dann so an der Kirche vorbei waren, so Richtung Aussichtspunkt gingen, die wurde immer stiller und stiller, die Sonne schien so am Abend unter den Wolken durch und alle hatten wirklich das Gefühl, wir sind zutiefst ergriffen. Und man konnte sich so richtig vorstellen, hier muss was ganz Fantastisches passiert sein, was Jesus da erlebt hat. Aber es war jetzt nicht wirklich eine Epiphanie in diesem Ausmaß. Hier auf dem Berg Tabor war also sozusagen ein Gipfeltreffen im doppelten Sinn. Zum einen waren sie weit oben, zum anderen kam Mose und Elia dazu. Das hat eine Bedeutung, das ist nicht zufällig. Mose und Elia, die größten Gottesmänner, die Israels Überlieferung kennt, eigentlich die Angelpunkte der ganzen Geschichte zwischen Gott und seinem Volk Israel. Mit Mose beginnt die Rettungsgeschichte. Mose führt das Volk aus der Versklavung. Mit Elia beginnt das Ende dieses Teils der Heilsgeschichte, denn Elia ist der Erste, der Jesus ankündigt. Der Erste, der vom Messias, vom Retter, vom Heiland spricht, der kommen wird, der den neuen Bund ankündigt. Aber es war eben damals noch nicht so weit. Im Galaterbrief heißt es, noch war die Fülle der Zeit nicht gekommen. Inzwischen war es dann endlich so weit. Jesus hat die Zeit erfüllt. Er ist der letzte Angelpunkt dieser Heilsgeschichte. Deswegen kann man hier sagen, war das wirklich ein interessantes Trio, das Gipfeltreffen der heilsgeschichtlichen Menschen oder Männer, die Gott ausgewählt hat. Und es war nicht nur der große heilsgeschichtliche Bogen, es war auch für Jesus ein ganz wichtiger Punkt, denn man weiß ja nicht so genau und wir haben Schwierigkeiten, uns das vorzustellen, wie war das denn jetzt mit Jesus? Ab wann wusste er denn, dass er ein Teil Gottes ist? Ab wann war ihm klar, welche Sendung er hat? Als Baby, wenn er wirklich als Baby geboren wurde, konnte er das ja noch nicht denken. Oder er war schon viel mehr als ein Mensch. Wie kam das zusammen? Wir wissen, als er 12 war, mit seinen Eltern in Jerusalem, ging er nicht mit ihnen heim, die suchten ihn, sie kamen zurück, waren ganz aufgelöst, die Mutter sagt, wie kannst du uns sowas antun? Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Ich muss in dem sein, wo mein Vater ist. Also da merkt man, da ist schon mehr. Als Jesus die Taufe erlebt hat, kam der Heilige Geist auf ihn. Den hat er offensichtlich vorher in der Weise noch nicht gehabt. Und der Heilige Geist ist der zweite Teil Gottes oder der dritte Teil Gottes, der in ihn kam. Und jetzt hier passiert nochmal was ganz anderes, nämlich es ist eine Steigerung. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. In der Parallelstelle in Matthäus heißt es, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Jesus wird hier erfüllt, nicht nur mit dem Heiligen Geist, sondern auch mit göttlichem Licht. Da kommt noch was Neues in ihn rein. Das wird nochmal verändert, verstärkt. Also so stelle ich mir das vor. Das hat Jesus als Mensch vorher auch noch nicht erlebt. Und dieses Phänomen des Überirdischen, des göttlichen Lichts, das begegnet uns immer wieder in der Bibel. So als Gott ab und zu mal so ganz kurz, so ganz kleinen Spalt aufmacht und auf der Welt zeigt, was es bedeutet, sein Licht und in seinem Licht zu sein. Beispielsweise durfte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen und da heißt danach, leuchtete sein Gesicht so, dass er sich eine Decke drüber machen musste, weil die Leute ihn gar nicht angucken konnten. So hat er abgestrahlt, das, was Gott auf ihn und in ihn gelegt hat. Oder in der Geschichte der Geburt Jesu heißt es, die Hirten waren auf dem Feld und die Herrlichkeit umleuchtete sie. Und in der Offenbarung als drittes Beispiel, die Stadt Gottes braucht keine Sonne, das himmlische Jerusalem. Bei Gott dann braucht keine Sonne und keinen Mond, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie. Also Gott und Licht werden ganz eng zusammengefasst und wir nähern uns ja immer nur dessen, was wir unter Gott verstehen. Das ist ja immer nur so ein hilfloser Versuch, diese Großartigkeit und diese Herrlichkeit irgendwie mit dem, was wir begreifen können, in Worte zu fassen. Und so ist das Licht und dieses Leuchten, diese unglaubliche, der Glanz, das ist ein Bild dafür, wie wir uns Gott ein bisschen besser vorstellen können. Interessanterweise heißt es dann im zweiten Petrusbrief, ganz lange, nachdem Jesus schon nicht mehr auf der Erde war, und wir wissen nicht, ob der jetzt wirklich von Petrus kommt oder ob der von einem Mann, der sich Petrus nennt, kommt. Aber das ist ja so, sind so die theologischen Spielereien, die immer so stattfinden. Vielleicht weiß man in 50 Jahren wieder, das ist überhaupt keine Frage, das ist eindeutig von Petrus. Deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Er ist von Petrus. Ups. So. Und da heißt es dann, der Petrus sagt nicht, also ich habe ganz tolle theologische Gedanken über Jesus gehabt und Jesus war irgendwie so und dann kommt alles mögliche Alttestamentliche, sondern der beruft sich hier auf den Augenblick der Verklärung und beruft sich drauf und sagt, da habe ich Jesus gesehen, wie er verklärt wurde und das hat, also es hat eingeschlagen bei ihm und das saß ganz, ganz tief. Ich glaube, heute finden wir auch immer wieder solche Momente, in denen Jesus Menschen ganz unglaublich begegnet. Manchmal wirklich supernatural, manchmal relativ normal, aber doch ganz tief. Was für mich immer wieder eine spannende Sache ist zu hören, ich finde, das gehört hier so ein bisschen rein, das ist das Thema Nahtoderfahrungen, wo Menschen ein klein bisschen das Licht Gottes sehen dürfen. Ich habe schon mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, die das erlebt haben und erfahren haben. Und jedes Mal ist es das Gleiche in unterschiedlichen Fassungen, dass das Licht und die Helligkeit wunderbar sind, in die sie kommen. Und dass sie gar nicht mehr weg wollen, wenn sie zurückgeholt werden. Oder was wir auch immer wieder hören, ist, dass Menschen Jesus im Traum begegnen, auch ganz supranatural. In der arabischen Welt hört man das immer wieder, dass Menschen auf einmal, die noch nie irgendwas von Jesus gehört haben, ihn suchen, weil sie sagen, ich habe geträumt von ihm. Und ich habe auch schon von Leuten direkt gehört, und die gesagt haben, mir ist das so passiert, so bin ich Christ geworden. Interessanterweise wird hier in dieser Geschichte noch viel mehr als nur eine übernatürliche Erfahrung dargestellt und gezeigt. Es wird hier darauf hingewiesen, bei diesem Moment, der ja auch für Jesus ganz unglaublich ist, dass der Tod, den er erleiden wird, der Dreh- und Angelpunkt von allem ist. Dass die Zeit dann da ist, wie es im Galaterbrief heißt, die erfüllt ist. Mose und Elia sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand, und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde, heißt es in diesem Text. Also bei diesem Gipfeltreffen der wichtigsten Männer der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk kommt dieser Punkt als einziger Punkt des Gesprächs, der hier notiert ist, zur Sprache und bis zu uns. Jesus erfüllt mit seinem Kreuzestod die Zeit und erfüllt das, was Gott mit seiner Heilsgeschichte vorhat, über einen ganz, ganz langen Zeitraum mit seinem Volk und dann auch mit uns. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was hat das jetzt mit mir heute zu tun? Was ist die Botschaft dieser intensiven Gottesnähe, dieser Verklärung? Was kriegen die Jünger da mit? Und was bedeutet das für uns heute? Zum Ersten kriegen die Jünger mit und damit auch wir, dass Mose und Elia weniger sind als Jesus. Jesus ist mehr. Und als Zweites kriegen wir mit, dass Gott selbst da eingreift und, das heißt hier, redet, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf den sollt ihr hören. Was hier passiert, geschieht also nicht nur für Jesus, sondern es passiert für die Menschen. Nämlich, dass die Leute, die dabei sind, mitkriegen, das ist die Person, Jesus ist die Person, die uns am meisten und am besten von Gott berichten kann in unserer Welt. Und mit dem, was da passiert, schenkt Jesus seinen Jüngern eine ganz, ganz große Stärkung für ihren Glauben. Die dürfen das Licht der Welt sehen mit ihren eigenen Augen. Und was dadurch passiert, das ist auch ganz spannend, das wird nämlich ganz emotional. Herr Petrus will gar nicht mehr weg. Er sagt, jetzt bauen wir hier ein paar Hütten und dann machen wir es uns hier schön, weil es ist einfach so super hier, das macht. Das tut mir gut. Jesus, lass uns hier bleiben. Das finde ich so toll und so menschlich und so. Das können wir so gut nachvollziehen. Wo es schön ist, wollen wir auch nicht weg. Und das haben wir sicher auch schon erfahren, auch ihr manchmal schon erfahren. Wenn Gott in unser Herz kommt, dann tut uns das so gut, dass wir das oft festhalten wollen. Und wir sind manchmal traurig, dass wir sagen, ach, jetzt ist das schon wieder, es ist diese Zeit schon wieder rum. Oder es ist jetzt eine ganze Zeit her, dass ich so eine intensive Begegnung mit Gott hatte. Aber da komme ich gleich noch zu. Es ist eigentlich auch diese Epiphanie hier ganz klar dargestellt, aber solche Gotteserfahrungen sind eigentlich ganz bewusst Highlights in unserem Leben, die wir nicht jeden Tag erleben sollen und die wir nicht, vielleicht würden wir das gar nicht aushalten, jeden Tag solche großen Momente mit Gott zu erleben. Es ist eben so, dass Gott so ein bisschen die Tür aufmacht und sagt, hier, guckt mal rein. Da bin ich und so ist das bei mir. Die Gotteserfahrungen sind oft in dieser Größe einmalig und die sollen es auch bleiben. Aber es tut sich da trotzdem was ganz Wesentliches. Aus dem, was die Jünger, was ich bisher erahnt habe, was du vielleicht bisher erahnt hast, wird durch so eine ganz große Gotteserfahrung auf einmal Gewissheit. Da verändert sich was in mir. Ich weiß auf einmal, dass es keine Illusion ist, sondern dass Gott lebendig ist und dass er wirkt in meinem Leben und dass ich mit ihm rechnen kann. Durch so eine Gotteserfahrung gibt er mir eine innere Stärkung auf den Weg mit. Auch wenn ich Gott wirklich immer wieder in meinem Leben erfahre und auf ganz besondere Weise erfahre, habe ich doch nur ganz selten so ganz außerordentliche Erlebnisse in meinem Leben. Und manchmal meine ich dann, warum kriege ich das nicht wieder? Ja, warum schenkst du mir nicht nochmal so eine gute, so eine tiefe Erfahrung, wie ich da mal hatte? Vielleicht kennen das viele von euch. Bei meiner Berufung zum Pfarrer war das ähnlich. Ich wollte ja BWL studieren, habe ich hier auch schon mal erzählt. Und das ging 3 Wochen, dass Gott mich über einen Bibeltext ganz intensiv angesprochen hat, einen Text, den mir jemand zugesprochen hat. Und nach 3 Wochen war ich innerlich so, ich habe so viel gelesen in der Bibel, so viel gebetet. Ich war richtig fertig. So fertig wie noch nie in meinem Leben vorher, weil ich das Gefühl hatte, jetzt muss hier irgendeine Entscheidung her. Das, was ich bisher in meinem ganzen Leben geplant hatte, wird sich jetzt irgendwie verändern müssen. Und ich brauchte jemanden, der mir Mut zuspricht und sagt, dann geh doch diesen Weg. Ich habe das gemacht. Ich habe mich entschieden. Der Stein, der in mir war, auf meiner Seele lag, ist wie ein tonnenschwerer Stein auf einmal runtergefallen, als der mir den Mut zugesprochen hat, diesen Weg zu gehen. Und dann wusste ich, das ist der richtige Weg. Und ich ging diesen Weg und ich habe nie bereut, den Weg zu gehen. Ich habe nie bereut, dass ich den anderen Weg nicht gegangen bin, der mir von der Familie aus vorgegeben war. Und diese Erfahrung, so intensiv sie war, habe ich in dieser Intensität nie wieder gehabt. Und das ist schon Jahrzehnte her. Und doch hat es was in mir verändert. Nämlich hat in mir verändert eine ganz große Gewissheit. Es hat mir eine ganz große Gewissheit gegeben, dass ich immer neu und immer wieder mit Gott rechnen kann. Und es hat mir Sicherheit gegeben, auch auf meinem Weg dann durchs Studium der einen oder anderen Stelle. Gerade mit den Sprachen habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan. Das war überhaupt keine Frage. Ich habe gesagt, kein Problem, das ist dein Weg, den gehst du, weil Gott hat dich dahin geschickt. Und dann ist das alles gut geworden nachher. Gott hat mir Gewissheit gegeben durch diese besondere Epiphanie. Und ich glaube, ich kann schon sagen, ich habe in meinem Leben immer wieder und viel mit Gott erlebt, aber in dieser Intensität habe ich es nur einmal erlebt. Und das ist okay so. Interessanterweise bekamen Petrus, Jakobus und Johannes bei all dem, was sie gesehen haben und bei dieser intensiven Begegnung, die Gott hier ihnen geschenkt hat, bekam die dann schließlich Angst. In den unterschiedlichen Erzählungen der Evangelien kommt das jeweils immer ein bisschen unterschiedlich vor, aber was diese Evangelienerzählungen verbindet ist, Wenn Menschen zu klar erkennen, wer da eigentlich ihnen gegenübersteht, wie groß Gott ist, wie mächtig und wie anders er ist, dann können sie schon auch mal Angst kriegen. Petrus sagt das auch mal ganz fantastisch beim Fischzug, als Jesus ihn auf den See schickt und sagt, oh, ich habe die ganze Nacht nichts gefangen, aber wenn du sagst, ich soll es machen, dann mache ich es halt. Ist in Ordnung, schmeißt die Netze ins Wasser und kriegt die gar nicht mehr raus vor Fische. Da kriegt er auf einmal Angst. Er kriegt auf einmal Angst und sagt, Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da merkt er auf einmal, wie riesig diese Distanz zwischen ihm und Gott ist. Das war auch so ein bisschen so eine Epiphanie, aber auf ganz andere Weise. Gott ist ihm da klar geworden in seinem Herzen. Und einer meiner theologischen Lehrer, Jüngel in Tübingen, hat dann zu dieser Stelle einmal gesagt, etwas vom Dümmsten, was ein Mensch jemals sagen konnte. Er hätte sagen müssen, komm her zu mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber gut, so war der Jüngel damals. Ja, aber hier merken wir auch in dieser Geschichte, da gibt es so einen heiligen Schrecken. Die merken, hoppla, da tut sich was. Das ist viel, viel größer als wir. Das ist viel mächtiger und viel fantastischer, als wir überhaupt denken können. Und da haben die schon gesehen, dass Jesus in auf einmal angefangen hat zu strahlen. Da haben Elia gesehen, haben Mose gesehen. Also ich meine, was muss denn noch passieren? Und da ging es noch eins weiter. Und dann haben sie Angst gekriegt, wie diese Wolke kam, heißt es in dem Text, den ich euch gelesen habe. Und auf einmal die Stimme aus der Wolke kommt. Und in Matthäus Evangelium finde ich es eigentlich noch schöner, diesen Gedanken beschrieben. Ich lese euch vor. Als die Jünger das hörten, also was Gott gesagt hat, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Also diese Erfahrung großer Heiligkeit und großer Nähe Gottes kann den Menschen sogar Bedenken machen, Angst machen, schwer zu ertragen sein, weil sie so unglaublich ist. Aber das Allerbeste, finde ich, ist, dass Jesus hier nochmal ganz klar zeigt, was er mit uns vorhat. Er ist Gott und hat keine Starrallüren. Jesus kam und half den Jüngern sogar noch auf den Staub auf, hob sie hoch, half ihnen auf die Beine. Ein Gott, der anfasst, der zu uns kommt, der sagt, ich begegne dir und vielleicht nie im Leben in dieser Großartigkeit, aber in der Großartigkeit, dass du es verstehst und dass du mich verstehst. Und je nachdem, wie das bei euch ist oder bei euch war, ob ihr das schon mal erlebt habt oder ob ihr das noch nicht erlebt habt, in welcher Intensität auch immer, es ist Gottes Plan mit euch, der euch da hinführen wird und euch das geben wird und schenken wird, was für euch und euer Leben richtig ist. Da bin ich fest überzeugt. Und es gibt Punkte, da sind wir einfach ganz nah an Gott, sozusagen ganz oben. Und dann gibt es wieder Punkte, da fühlen wir uns ganz weit weg, aber wir erinnern uns an das, was oben war. Und so ist diese Geschichte auch so ganz toll aufgebaut, nämlich die sind auf dem Berg und Jesus sagt, nee, keine Hütten. Und dann gehen sie wieder ins Tal und dann gehen sie wieder in den Alltag und dann gehen sie wieder ins Normale. Aber dass beispielsweise den Petrus das eben so beeinflusst hat in seinem Leben, dass er noch Jahrzehnte später schreibt, das habe ich erlebt. Das finde ich klasse und das zeigt auch ganz viel. So nehmen wir also mit, die Jünger sind gestärkt, sie sind gewiss geworden, sie haben begriffen und gehört, verstanden, dass wenn sie mehr von Gott wissen und von Gott hören wollen, dann müssen sie auf Jesus hören. Jedem Einzelnen ist dabei viel mehr zugefallen, als er erwarten konnte. Aus dem Glauben wurde für eine kurze Zeit Schauen. Und ein solcher Moment im Leben ist eine große Gnade. Die erlebt jeder in unterschiedlicher Intensität und Weise. Und manchmal ist diese Gnade sogar mit Furcht verbunden. Ich glaube, dass manch einer von uns seine Epiphanie hatte. Wenn ja, bist du gesegnet. Und danke Gott dafür. Nimm das mit und nimm die Verantwortung mit, anderen davon zu berichten. Und wenn nein, dann hoffe auf Gott und warte darauf, wann deine Zeit erfüllt ist. Er kennt uns besser als wir uns selbst und deswegen weiß er auch, wann wir wie von ihm etwas zugesprochen bekommen, wann wir diese Erfahrung machen können. Es wird die richtige Zeit sein und der richtige Augenblick. Ich merke auch immer wieder, wie wichtig das Thema Treue in diesem Zusammenhang ist, dass wir einfach auch in der Bibel immer wieder Bibelstellen erfahren und Geschichten hören, wo es heißt, wenn du treu bist, dann wird Gott sich in deinem Leben mehr und mehr verwirklichen und verherrlichen. Das hängt auch ganz stark damit zusammen. Und hier bin ich jetzt am Ende. Ich habe noch viele andere Ideen und Gedanken dazu. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne hinterher noch mit mir ins Gespräch kommen. Amen.